Hey, ich bin's, Julia. Nur ganz schnell eine Sprachnachricht, weil ich gleich weiter muss. Ich bin bei Mitvergnügen im Podcaststudio. Ich nehme heute meine erste Folge auf. Funny Bones. Ich will unbedingt ausprobieren, wie Stand-Up-Comedy funktioniert. Und spreche heute mit Moritz Neumeier über Stand-Up-Comedy. Der erklärt mir mal, was das ganz genau ist. Und finde es mega spannend, weil er ja auch so ein ernster Mensch ist, der auch über ernste politische Sachen und so weiter redet, aber auch lustig ist. Und ich dachte immer, ich muss lustig sein. Und deswegen bin ich ganz gespannt, wie der das findet. Oder wie der mich findet. Vielleicht findet er mich ja auch gut. Also ganz ehrlich. Und ich hoffe, ich komme irgendwie in seine Clique rein. Mal gucken, ob ich das schaffe.
Ich bin Julia Knörnschild und das ist Funny Bones. Ich lade mir hier Stand-Up-Comedians zu verschiedenen Themen ein und will von denen lernen, wie man auf der Bühne witzig ist. Weil sonst bin ich's ja schon. Und am Ende der Staffel muss ich selbst ran. Fuck.
Hallo und herzlich willkommen bei Funny Bones, dem Podcast von Mitvergnügen und mir, Julia Knörnschild. Ich habe heute Moritz Neumeier zu Gast und ich stelle ihn auch gleich vor. Ich habe jetzt hier einen kleinen Lückentext. Du beendest quasi meine Sätze, wie in einer schlechten Beziehung.
Eine Aufgabe, der ich mich gewachsen fühle.
Sehr gut. Die Karriere meines Gastes begann bereits im frühen Alter in Itzehoe mit seiner Indie-Band In Your Face. Die Auftritte waren geprägt von hotten Frisuren und
schlechter Musik.
Von der Musik führte...
Wobei, nee, stopp. Gar nicht so schlecht, aber auch nicht so gut.
Stopp. Von der Musik führte sein Weg noch zu hotteren Frisuren und der Kunst des...
Poetry Slam Machens.
Schließlich führte sein Weg zur Stand-Up-Comedy vorwiegend, weil...
ich das faszinierend fand, wie gut einige das können.
Moritz ist Schöpfer des Erfolgsformats Falsch, aber lustig und gilt damit als die absolute Fachkraft, die mir hier und heute das Handwerk der Stand-Up-Comedy erklären kann. Sein Lieblingskomedian aus der Sendung ist
Till Reiners
und
Anna Lucia.
Hätte er lieber nicht eingeladen. Ja, da bist du jetzt in die Falle getappt.
Hätte ich auch nicht, weil wenn Anna zu berühmt wird, kommt sie nicht mehr bei mir mit auf Tour. Deswegen versuche ich sie möglichst viel zu sabotieren, damit sie keinen Erfolg hat und bei mir mitfahren muss.
Schön hier, klein halten.
Schön runterhalten, ey.
Learning Alarm. Trotz seines Fernsehgesichts hostet er den Erfolgspodcast Talk ohne Gast mit
Till Reiners.
Wenn er Till austauschen müsste, würde er sich für...
Wow.
Entscheiden. Julia knattert.
Nee, ich würde es mit niemandem machen.
Er würde es mit niemandem machen.
Ich würde es mit niemandem machen.
Er würde es mit niemandem machen.
Ich sterbe für Till Reiners.
Ich?
Stimmt auch gar nicht. Ich wollte einen Podcast mit Theresa Reichel machen zum Beispiel.
Also würde er dich austauschen, Till.
Ja, mit Theresa.
Mit Theresa. Ich würde ihn aber heute nicht und mit niemandem austauschen wollen. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Moritz Neumeier.
Spaß beiseite!
Wir gehen einfach kalt rein.
Ja, geil.
Ich will nämlich gerne rausfinden, was ist Stand-Up-Comedy überhaupt? Also wirklich, was ist das? Was macht man da? Also, die erste Frage ist, was ist Stand-Up-Comedy?
Stand-Up-Comedy ist die aus dem angloamerikanischen Raum kommende Form der Unterhaltung, wo in den meisten Fällen eine Person auf einer Bühne steht und versucht, Menschen zu unterhalten. Punkt. Das ist eigentlich das breite Spektrum von das ist das, was es ist.
Okay, aber muss ich da mich vorher vorbereiten oder kann ich einfach auf die Bühne gehen und irgendwas aus meinem Leben erzählen?
Also es gibt wahrscheinlich Leute, die sind einfach ein Genie da drin. Ne? Es gibt dann Leute, die gehen auf die Bühne, die machen das und dann klappt das und dann funktioniert das so. In den allermeisten Fällen nicht. Ich kann das machen, aber ich mache das auch seit... weiß ich nicht, ich übe seit 17 Jahren auf der Bühne stehen und irgendwann kann man dann das, weil das schon viel Technik ist und Übung und so ein bisschen zu verstehen, wie das alles funktioniert. Aber also die allerwenigsten denken sich, ja, ich mach das, gehen auf eine Bühne und dann funktioniert das voll gut.
Aber kannst du dann gut auswendig lernen oder was hast du dann? Wie bereitest du dich vor und wie kann man sich dann für so ein, wie lange geht so ein Programm?
Also in Amerika zum Beispiel 60 Minuten ungefähr, da hast du dann Leute dabei, die machen dann so eine halbe Stunde, dann ist eine kurze Pause und dann kommt 60 Minuten die Person. In Deutschland nicht. In Deutschland machst du, da gibt es eine Pause in der Mitte.
Aha.
Deswegen ist es so 90 Minuten, würde ich sagen, mindestens geteilt auf zweimal eine Dreiviertelstunde und meistens ist es dann ein bisschen länger.
Okay, und aber jetzt geht es so mega lang. Also hast du das alles auswendig im Kopf?
das ist immer so eine Frage. Das ist so das Lob von ganz vielen. Dass du das alles ausfindig, also das könnte ich ja nicht.
Ja.
Und ehrlich gesagt, naja, es ist ja nicht so, dass du, es ist ja nicht ein Text und den lernst du dann auswendig, sondern du gehst irgendwo hin und spielst so 5 Minuten, vielleicht 5, 6, 7 Minuten.
Wohin?
Und
irgendwo hin? Hä?
Es gibt, ja, okay, fangen wir ganz null an.
Ja, bitte.
Früher gab es in Deutschland, es gab Comedy, das war so Atze Schröder,
ja.
Mario Barth,
ja.
Die Leute, und das war so klar, ah guck mal, die sind ja gar nicht sie selber, die haben ja eine Mütze auf, eine lustige oder einen Hut oder und sprechen in so einem Dialekt und sind so, hallo, die ist aber lustig. Und das war Comedy. Und auf der anderen Seite gab es Kabarett, das waren so ältere Menschen, vor allem Männer in so Anzügen oder, aha, in einem Hemd, die dir gesagt haben, was die SPD nicht gut macht.
Ah, ja.
Und das gab es beides und da gab es auch wenig Crossover. Also das gab das und das gab das. Und dann habe ich irgendwann, ich habe angefangen mit Poetry Slam, konnte man hingehen und einfach irgendwas auf der Bühne machen. Du konntest ein Gedicht vorlesen oder konntest einen lustigen Text schreiben. Und wir haben auch so ein paar witzige Sachen gemacht, aber es war klar, wir machen da keine Comedy. Comedy ist Schmutz.
Ja.
Comedy ist billig. Und dann haben wir, während wir Slam gemacht haben, glaube ich zum ersten Mal, schwappte dieser ganze amerikanische Kram drüber. Ne? Louis C.K. damals, noch vor dem ganzen Skandal, und Bill Burr und Jim Jefferies und Ricky Gervais, der damals auch noch nicht so scheiße war. Das sind so die großen Stand-Up-Comedians in Amerika. Und
gibt's auch eine Frau, sag's bitte, für mich.
Ja, es gab Sarah Silverman damals, wahnsinnig cool. Es gab schon einige.
Okay.
Und dann habe ich das gesehen und gedacht, ach krass, das ist ja völlig anders. Mhm. Also die verstellen sich ja gar nicht. Also da ist es so, du bist auf der Bühne und du erzählst lustige Sachen und die Kunst ist es, so zu wirken, als wäre man selbst.
Mhm. Also authentisch gespielt.
Es ist gespielt, aber wenn du richtig gut bist, dann merken die Leute gar nicht, wie wenig authentisch das ist und wie perfekt jede Geste sitzt, sondern du sitzt da und denkst, ja, dann erzählt er mir das einfach.
Zum ersten Mal.
Ja, und aus dem eigenen Leben. Und dann werden da sozialkritische Sachen reingeflochten. Und dann ist es trotzdem lustig. Und what? Mhm. Und dann saß ich da und dachte mit ein paar anderen, ja, aber dann, also warum machen wir das denn nicht?
Ja.
Das ist ja viel geiler. Und dann haben wir angefangen, so das zu sagen, ey, lass uns doch mal deutschen Stand-up machen. Nicht so Comedy, sondern so richtigen Stand-up. Und haben überlegt, ey, lass doch mal auf eine Bühne gehen und das ausprobieren. Und dann haben wir geguckt und gemerkt, es gibt keine Stand-up-Bühne in Deutschland. Es gab die Scheinbar in Berlin, da konntest du ein bisschen Comedy machen, aber dann ist nachher auch jemand mit Pantomime aufgetreten und dann hat jemand jongliert und das war halt nicht richtig so, das war nicht der gute Vibe. Und es gab in Hamburg damals, da hab ich gewohnt, da gab es eine Stand-Up-Bühne, aber die hatte dicht gemacht 2 Monate vorher.
Okay.
Weil was es gab, war englischsprachige Stand-Up-Bühnen. Das gab es auch in Deutschland, voll viel in Berlin. Also haben wir gedacht, naja, wenn es jetzt keine gibt, dann machen wir halt eine auf. Vermessen, wie wir waren, und haben dann im Grünjäger in Hamburg eine Stand-Up-Bühne aufgemacht und gesagt, pass auf, jeder Mensch darf hier auftreten, aber nur, wenn ihr Stand-Up macht. Kein Comedy, kein Ablesen, sondern es muss, guckt euch englischen Stand-Up an und macht das auf Deutsch.
Und hat sich dadurch das dann etabliert in Deutschland, dass es dann mehr solche Bühnen gab? Oder gibt es jetzt welche?
Jetzt kannst du dich totspielen. Also du kannst nach Berlin fahren und du kannst, wenn du 5 Tage in Berlin bist, ich würde sagen, locker 15 Mal spielen.
Und wie nennt man diese Locations?
Also in den meisten Fällen einfach Kneipen, Clubs oder sowas. Okay. Und die haben dann einmal so einen Abend. Und dann in Amerika gibt es einfach Open Mics, also Stand-Up-Clubs. Da gibt es Stand-Up jeden Tag.
Open Mics, das ist ein Wort, was ich gerade gehört habe.
Open Mics, genau.
Open Mics. Open Mics heißt open, offen, da kann
du
jeder...
Du kannst dich da anmelden und dann kannst du da auftreten. Wenn du anfängst, kriegst du so einen Slot von, hier kannst du 5 Minuten machen.
Okay.
Wenn du dann besser wirst, kriegst du in den meisten Clubs, dann kriegst du 10 Minuten.
Okay.
Und viele Clubs arbeiten damit, dass wenn du das dann irgendwie die Leute ein bisschen ranlockst mit, aber wir haben den Namen hier, den kennt man schon, und am Ende macht der eine halbe Stunde.
Okay.
Und vorher machen die anderen so ein bisschen, aber der macht dann die halbe Stunde.
Okay. Wie übst du denn dann deine 5 oder 10 Minuten, um dein Programm vollzukriegen auf 2x45 Minuten? Übst du das vor deinen Kindern oder gehst du auch noch zu Open Mics oder hast du dafür keine Zeit mehr?
Nee, ich mach's noch ein bisschen anders. Ich habe dann zwischendurch einfach aufgehört. Ich habe dann einfach gesagt, okay, ich schreibe ein Programm, ich gehe auf Tour, ich mache nur meine Show. Und da habe ich irgendwann gemerkt, naja, aber das ist ganz schön stressig, weil also du musst ja über das ganze Jahr hinweg so ein bisschen Material sammeln. Du brauchst ja schon 90 Minuten. Und dann kannst du dir erstmal überlegen, ja, wie oft mache ich denn ein neues Programm? Mhm. Also viele machen so alle 2 Jahre, vielleicht 1,5.
Und du?
Ich mache im Januar eine Premiere oder im Februar Premiere und spiele das dann, weiß ich nicht, 40 Mal.
Okay.
Und dann mache ich im nächsten Jahr die nächste Premiere.
Okay, also jedes Jahr?
Jedes Jahr ein neues Programm.
Okay, da passiert ja auch immer viel.
Ja, und ich langweile mich auch selber.
Ja.
Also es ist einfach nur, ich kann das selber schnell nicht mehr hören.
Das kann ich sehr krass nachvollziehen.
Ja, es ist so anstrengend.
Ja.
Und dann noch zu tun, also ey Leute, was mir ja neulich? Und dann sitze ich auf der Bühne und denke, ja neulich ist auch jetzt 2 Jahre her.
Also findest du auch, dass Menschen es doch schwer unterscheiden können, dass Stand-Up-Comedy nicht immer echt ist?
In Deutschland schwieriges Thema. Deswegen mache ich das anders.
Okay.
Ich mache nicht, also ich habe irgendwann gemerkt, okay, ich das geht nicht. Ich kann nicht einfach nur ein Programm schreiben. Ich sitze nicht zu Hause und schreibe.
Mhm.
Keinen einzigen Satz. Weil früher, bevor ich Kinder hatte, alles, was ich gesehen habe, war automatisch immer der Gedanke von, oh, wie kann ich daraus ein Bit machen? Mhm. Ein Bit ist quasi ist eine Einheit, also eine Witzeeinheit auf einer Bühne.
Was ist eine Witzeeinheit auf der Bühne?
Ist ein Bit. Also du fängst quasi, du hast einen Aufbau von,
ja.
Guck mal, jetzt wird's, du hast einen Aufbau für eine Pointe, dann gibt's einen großen, dann gibt's die Pointe und das ist fertig. Das ist ein Bit. Es gibt bei Comedy 100.000 verschiedene Spielarten. Mhm. Also es gibt Leute, die machen Aufbau, also die machen halt, heißt One-Liner.
Mhm.
Das ist ein Satz, der vorbereitet oder zwei und dann kommt der Witz.
Okay.
Und dann kommt neues Thema, ein bisschen Vorbereitung, Witz. Neues Thema, Vorbereitung, Witz. Alex Scholl zum Beispiel macht das sehr, sehr, sehr gut.
Okay. Und bei dir verbindet aber alles zu einer Geschichte?
Ja, ich kann das überhaupt nicht. Also ich bin nicht, wenn jemand denn für so Social Media fragt, ja, okay, kannst du mal so ein kurzes, ich habe keinen Witz, der so funktioniert. Ich habe im Programm ab und zu so 1 oder 2 gute One-Liner.
Ja.
Und die baue ich dann aber ein als Teil von der Geschichte, weil ich denke, naja, ich will sie auch nicht, soll ja auch nicht schlecht werden, soll auch nicht gammeln hier, aber ich erzähle längere Geschichten, wo es den Lacher gibt, aber die darauf funktionieren, dass das wirklich ein größerer Aufbau ist.
Mhm.
Und dann wird das irgendwie den ganzen Abend.
Ich muss kurz was erklären. Ich habe nämlich ein Soundpad. Das ist ja die erste Folge.
Ja.
Und ich habe darüber noch gar nichts gesagt. Eigentlich müsste ich die ganze Zeit draufdrücken, weil immer, wenn ich was lerne... Learning Alarm! Und ich habe gerade schon 20 Sachen. Ja, ja.
Ja, aber dann... Also dann
Hätte ich jetzt die, ja, also ich habe auf jeden Fall schon, ich weiß, was ein Bit ist, nachträglich,
Alarm. Mhm.
Dann ein One-Liner,
Learning Alarm,
ich weiß, dass du schlau bist,
Learning Alarm,
und ich weiß jetzt auch ein bisschen, woher Stand-Up Comedy kommt,
Learning Alarm,
okay, und so weiter und so weiter.
Viel gelernt jetzt auch.
Viel gelernt und jetzt haben sich gerade unsere Füße berührt.
Ja, ich
finde, da können wir auch noch mal kurz reinwinken.
Das rutscht immer so ab hier, das Ding.
Ey. Ja, wir winken mal kurz hier, das ist deine, das ist meine.
Ja, das ist gar nicht so angenehm. Hallo, ey, So, was wollte ich sagen? Ach so, genau, jetzt um das einmal abzuschließen. Und deswegen mache ich das anders. Ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich muss irgendwie Sachen, Material sammeln. Ich habe auch keinen Bock, jetzt mir was zu überlegen und dann fahre ich da hin und teste 5 Minuten. Deswegen mache ich einmal im Monat in meinem Zuhause-Laden quasi in Hamburg, fahre ich da hin und mache dann einen Abend lang komplett Improvisation. Also ich überlege mir gar nichts, ich gehe da hoch.
Aha.
Und werde panisch. Und aus der Panik heraus verrenne ich mich manchmal in so Sachen.
Mhm.
Und rede mit den Leuten und komme auf merkwürdige Ideen. Und manchmal ist da was dabei, wo ich dann denke, das war nicht schlecht, das merke ich mir.
Mhm.
Das schreibe ich mir jetzt auf.
Mhm. Das ist ja mega geil. Das ist eigentlich eine gute Technik, die ich auch gerne machen würde. Einfach direkt in die Praxis quasi reingehen und gar nicht erst in die Theorie.
Ja, weil Theorie, also alle Menschen arbeiten anders, ne? Und du kannst, ist auch gut, am Anfang sich so Witze zu überlegen, aber zu gucken, also das zu gucken, was funktioniert und was deine Stimme, was dein Humor ist, das dauert Jahre. Also dieses sich theoretisch darüber jetzt nachzudenken, was witzig sein könnte, ist gut, weil du auf eine Bühne gehst und denkst, naja, ich bin ja vorbereitet, aber ob das funktioniert, das merkst du ja erst, wenn du auf der Bühne das erzählst und dann kann es auch gut sein, dass du merkst, ja, das habe ich mir voll witzig vorgestellt, die nicht.
Werbung. Huhu. Wisst ihr, worum es hier geht?
Stand-up. Genau, weil das ja klar ist. Aber nicht nur das. Das, meine Damen und Herren, ist sicheres Surfen. Ja, genau. Sicheres Surfen ist aber nicht nur mir ein großes Anliegen, nein, sondern zufälligerweise auch dem Werbepartner dieser Folge, Proton. Proton VPN hilft dir, ohne Spuren zu surfen. Denn in Deutschland sind die Datenschutzgesetze stark, so wie der Wellengang hier. Aber Internetanbieter ziehen sich oft trotzdem Metadaten. Und deswegen habe ich das installiert und fühle mich direkt entspannter. Da stand ich ab für. Aber Spaß beiseite. Proton VPN hat natürlich eine strenge No-Logs-Policy. Deine Online-Aktivitäten werden nicht getrackt, nicht gespeichert und auch nicht geteilt. Gerade unterwegs, wie ich hier, mega wichtig. Also auch im öffentlichen WLAN, im Café oder Comedy-Club ist deine Verbindung ganz streng verschlüsselt. HackerInnen bleiben draußen. Und wenn ich mal Bock auf ein anderes Programm habe, okay, wow, zum Beispiel Comedy in the USA, dann kann ich easy auf Inhalte und Websites aus anderen Ländern zugreifen. Ohne Geobeschränkung. Und kein Schneckentempo mehr. kein Drosseln durch den Internetanbieter. Schnelle, stabile Verbindung auch beim Stream. Deutlich stabiler als ich hier auf dem Surfbrett. Was mir zudem noch ein gutes Gefühl gibt, Proton ist transparent, Open Source und unabhängig geprüft. Und mit Proton VPN unterstützt du digitale Freiheit und ein offenes, überwachungsfreies Internet. Wenn du das testen willst, klickt einfach hier auf den Link in meinem Mund. ProtonVPN/Funnybones. Aber den Link findet ihr natürlich auch im Linktree in den Shownotes, wie immer. Also danke an unseren Werbepartner. In diesem Sinne, hang loose.
Würdest du sagen, Stand-up darf jedes Thema, alles?
Stand-up an sich darf jedes Thema behandeln, ja klar. Also natürlich, es gibt da gibt es für mich, wenn es darum geht, was darf Satire oder Humor, es gibt absolut keine Grenze.
Eben.
Also es gab, glaube ich, so wie das beschrieben wurde, fantastische kabarettistische Shows in Dachau und später in Auschwitz, organisiert von jüdischen Comedians oder von Kabarettistinnen, wie sie damals hießen.
Ja.
Wahnsinn. So. Okay. Das heißt, also Stand-up darf erstmal alles. Stand-up ist die Frage, wer da steht, ne? Das heißt jetzt nicht nur, weil Stand-up das darf, dass ich alles darf. So, es ist, wer vermessen.
Also du darfst dich nicht über andere Menschen lustig machen.
Ich darf mich über andere Menschen lustig machen, aber aus meiner Perspektive.
Aus deiner Perspektive.
Es wäre recht vermessen, wenn ich jetzt anfange, Witze über die, weiß ich nicht, schwarze Community in Deutschland zu machen, denke ich, wirklich ich oder was? Oder zu erklären, Leute, wie das ist eigentlich, wenn man trans ist. Mhm. Das ist nicht meine Position, das zu machen.
Richtig.
Aber natürlich darf jemand aus der Community darüber Witze machen. Klar, ja. Das ist auch richtig gut.
Also ich dürfte Witze über Autisten mit ADHS machen, weil das sehr lustig ist, dass man beides hat.
Klar, kannst du das machen.
Ja, darf ich machen, okay. Ja.
Und das trotzdem wird es immer noch Menschen geben, die dir sagen, du darfst es nicht und das ist richtig scheiße und du sollst dein Maul halten und vielleicht bringe ich dich um, wenn ich dich sehe.
Hast du schon Morddrohung?
Ich habe Personenschutz, ja.
Alles klar.
Ich gehe nicht mehr aus dem Haus, ohne dass da Leute bewaffnet auf mich aufpassen, ja.
Krass, das tut mir leid, deswegen ist auch gut, mal Politikpausen zu machen.
Ach, nicht wahr?
Man hat immer jemanden zum Reden. Ja.
Deutschland.
Okay, ich kenne ja von früher Stand-Up-Comedians, du hast vorhin schon so ein paar genannt hier, Kaya Jana, Cindy aus Marzahn, Atze Schröder, Paul Panzer und so weiter.
Nette Leute.
Auch durch
viele nette Leute dabei.
Viele kennst du auch einige wahrscheinlich.
Ja, das will ich auch. Also einige sind wirklich große Arschlöcher.
Ja.
Und andere bezaubernde Menschen.
Okay, jetzt würden wir natürlich gerne wissen, wer, aber bleibt
Atze Schröder, super Typ.
Okay, nur als Beispiel.
Der ist super. Einfach ein extrem korrekter, netter Mann.
Sweet. Ich habe aber das Gefühl, dass es so ein bisschen so die alte Comedy und die neue Comedy gibt. Wieso klicken?
Voll. Ja, voll.
Ist es auf jeden Fall auch
Ja, es gibt die alte Comedy, weil die sind auch, also was heißt, naja, erstens sind die man jetzt noch so kennt, die Namen, die wir jetzt gerade genannt haben, die sind einfach mega berühmt und reich.
Ja.
Also, dass sich das nicht groß vermischt mit jemandem, der jetzt in Berlin
Newcomer.
Jeden zweiten Tag, das ist klar. Und trotzdem gibt es auch gar nicht so wenige Leute, die jetzt nochmal anfangen zu sagen, ach geil, das ist ja spannend, das will ich mir auch angucken.
Also ich habe auf jeden Fall schon echt viele Albträume gehabt, weil ich sehr bald eben dann auf diese Bühne muss.
Es wird wahrscheinlich furchtbar.
Es wird wahrscheinlich furchtbar.
Ja, es wird wahrscheinlich nicht halb so gut, wie du hoffst, dass es denkst. Es wird nicht ganz so schlimm, wie du befürchtest, aber wahrscheinlich wird es nicht gut, ja. Je mehr Auftritte du hast, die scheiße laufen, desto besser wirst du. Desto mehr lernst du, damit umzugehen mit, okay, das, was ich jetzt gerade mache, wollt ihr gar nicht sehen.
Mhm.
Cool. Beim ersten Mal machst du das dann, weil du hast ja sonst nichts und versagst und es wird die Hölle. Und beim zweiten Mal, wenn du das merkst du, okay, aber ich war schon mal in der Situation, das hat gar nicht funktioniert, ich muss jetzt irgendwas anderes machen. Und dann veränderst du was auf der Bühne und merkst, aber das finden die da ganz gut. Und bei der dritten Scheißshow weißt du schon, du siehst die Leute und weißt schon, ja, das wird kacke. Ich schmeiß alles weg, was ich habe.
Oh Gott.
Ich, weißt du was, ich rede einfach jetzt nur noch mit denen.
Mhm.
Vielleicht gab das. Und dann gibt es das erste Mal, dass du merkst, ja, das finden die ganz cool.
Mhm.
Und dann fallen dir Witze ein. Und dann lachen die über, dass du dann irgendwie mit denen so ein bisschen, und dass du dich ein bisschen selber fertig machst und denkst, ja, ich bin auch so doof, ne? Und auf einmal ist die Stimmung gut und dann holst du die vorbereiteten Witze raus und merkst, jetzt klappen sie.
Ah, jetzt finden sie dich lustig.
Ja, weil du Sympathie aufgebaut hast.
Mhm.
Und das ist halt, das musst du halt lernen. Das heißt, warum ich jetzt auf eine Bühne gehen kann und 90 Minuten lang improvisieren kann, ist, weil so viele Shows so scheiße waren, dass ich gezwungen war, das zu lernen.
Es geht jetzt so ein bisschen um die Newcomer.
Mhm.
Was man machen kann, was es für Möglichkeiten gibt, wenn man neu ist, wie ich. Also was sollen wir machen, wenn wir starten wollen, neben diesen ganzen Open Mics und 5 Minuten vorbereitet sein? Was kann man noch machen?
Boah, das ist heute, glaube ich, anders als früher, ne? Der Druck, glaube ich, heute ist schon sehr viel größer. Und also auch in jeder Stufe quasi deines Erfolgs. Also jetzt gibt es voll viele Leute, die ich kenne, die haben jetzt so zwischen 20.000 und 60.000 Follower auf Instagram.
Mhm.
Und da hast du das Gefühl, ja, aber jetzt, wenn ich was mache, das sehen ja schon 30.000 Leute. Das ist ja schon, da muss ja schon gut sein. Mhm. Und das ist was anderes, als wenn ich denke, ja, ich probiere jetzt was aus. Vielleicht ist das scheiße. Ja, dann ist das halt scheiße, das ist mir doch egal. Das heißt, der Druck ist da schon größer, ne?
Okay.
Ich glaube, was man machen muss, ist, dass man erstmal möglichst viel ausprobiert.
Also Open dass Mics. Man,
klar, das ist das Erste. Also du brauchst, das ist alles Übung. Also auch bis du erstmal anfängst, die Technik zu lernen, über die wir gerne noch reden können, brauchst du einfach Zeit. Und was, wenn Leute das fragen, was kann ich denn da machen? Ich würde immer sagen, tritt so viel auf wie möglich. Mhm. Weil das ist das Einzige, was wirklich was bringt. Also ja, man kann da vorher jetzt ein Buch drüber lesen. Man kann sich auch so, man muss sich auch Witze ausdenken, klar. Ich glaube, was man abseits der Bühne vor allem machen sollte, ist als Übung, dass man sich, ehrlich gesagt, bei allem, was passiert, im Hinterkopf hat von, könnte ich daraus was Witziges machen? Also weil du trainierst dein Gehirn, ich habe das verloren irgendwann. Dieses Gehirntraining von, dass im Hintergrund immer so ein Raum auf ist von, ah ja, das packe ich da mal rein, das könnte witzig sein. Und irgendwann habe ich den zugemacht. Ich merke jetzt, einmal im Monat bin ich dann auf dem Weg zu meiner Impro-Show und denke, ja, aber ist nicht irgendwas passiert, was ich quasi verwenden kann? Und ich merke, ich habe seit einem Monat, seit dem letzten Mal, dass ich hier war, nicht eine einzige Sekunde darüber nachgedacht. Mhm. Und das kannst du nur machen, wenn du erfolgreich bist.
Und das ist Moritz Neumeier.
Ja, weil ich kann mir das leisten quasi. Mhm. Aber wenn ich jetzt irgendwie anfange mit Comedy, das kannst du dir nicht leisten. Da brauchst du ein Gespür und du brauchst einfach richtig viel Druck und okay, ich will das unbedingt machen.
Ja, wir kommen auch gleich noch dazu. Ich habe nämlich drei Sachen von meinen Notizen dabei, wo ich mit dir ein bisschen dran rumfeilen will. Mhm. Aber dazu gleich. Ich habe nämlich noch ein paar Fragen.
Ja, bitte.
Also was Open Mics sind, haben wir jetzt schon geklärt. Was ich noch fragen wollte ist, darf ich als Zuschauerin aber da ist jetzt ein Überraschungsgast, der Moritz Neumeier dreht heute auf. Darf ich dann ein Video machen von deinem Auftritt und das Nein. posten? Ist das, Nein. Werden die Handys da abgeklebt wie im Berghain oder wie ist das dann?
Also eigentlich sollte das klar sein, dass du den Krams hier nicht mitfilmst. Ich weiß nicht, ob Leute machen das, glaube ich, einfach nicht. Aber ich muss auch zugeben, ich bin auch nicht bei Instagram. Deswegen, ich weiß nicht, vielleicht wird da voll viel hochgeladen von mir. Das weiß ich natürlich nicht.
Du bist gar nicht auf Instagram?
Nee, das hat mich psychisch krank gemacht und ich habe dann nach einem halben Jahr Therapie geschafft, das zu löschen. Ja.
Wow, okay, dann lass uns kurz darüber reden, weil ich glaube, das ist ja auch so wichtig für die ganzen Newcomer.
Das ist mega wichtig.
Dass sie sich Instagram installieren. Weil
Instagram,
wenn sie,
TikTok, was auch immer. Ich bin da nicht mehr up to date, aber haben. Nee, du musst da im Internet, das ist richtig rattig, aber du musst da richtig im Internet, wenn dich im Internet keiner kennt, kannst du noch so gut auf der Bühne sein.
Also
scheißegal.
Diese Auftritte am besten mitfilmen und dann hochladen und...
Genau, oder halt du musst irgendein Content machen.
Ja, muss.
Ja.
Muss.
Also es geht nicht, also mir fällt jetzt niemand ein ohne.
Aber wenn du sehr erfolgreich bist, dann brauchst du irgendwann kein Instagram mehr.
Dann kannst
du
es löschen. Also es gibt einen Moritz Neumeier Kanal und der wird auch bespielt. Da kommt dann so, weiß ich nicht, ich nehme einmal im Jahr mein Programm auf und dann ist das dann 90 Minuten lang und dann kann man da so kleine Schnipsel draus machen. Viel von Falsch, aber lustig.
Ich finde übrigens auch Falsch, aber lustig ist, finde ich auch, auf jeden Fall ein Grund, warum Stand-Up gerade so gehypt wird.
Ich glaube, es wird auch so gehypt, aber es zeigt, also es ist nochmal so ein Mittel, dass Leute, die man sonst in der breiten Öffentlichkeit nicht kennt, eine Bühne bekommen, wo sie gut sein können und dann auch wirklich viel geguckt werden.
Ja. Und sind die alle vorbereitet bei Falsch, aber lustig?
Ja, die erste Staffel nicht.
Ah.
In der ersten Staffel sind viele davon ausgegangen, in der ersten Staffel wurde Phyllis Tasch dann ausgelacht, weil sie vorbereitet war von Männern, die dann auf der Bühne absurd verkackt haben.
Oh,
also
ja.
So, dass wir, also man, dieses
die,
Videos,
Schweine.
Die Videos sind 13 Minuten lang und wir haben eine Stunde gedreht,
weil
ich nonstop im Ohr hatte, also er muss schon noch irgendwas sagen, was wir senden können, weil so, also.
Okay, deswegen vorbereitet ist wichtig.
Und das war, genau, ab der zweiten Staffel kamen die Leute vorbereitet, ab der dritten Staffel waren die fast zu gut vorbereitet.
Hat sich Stand-Up inhaltlich weiterentwickelt, also authentisch statt Rolle? Hast du ja schon ein bisschen drüber geredet?
Es wird gerade mehr, dass Leute so ein bisschen anfangen, naja, wenn wir jetzt hier schon Comedy machen, vielleicht machen wir die auch ein bisschen, sprechen wir mal so gesellschaftliche Themen an.
Okay.
Und dann ist es jetzt noch relativ neu, dass es wirklich in meiner Wahrnehmung weibliche Comedians, die männlichen Comedians mit Abstand in den Schatten stellen und das auch von der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird.
Mamacita!
Ja, wirklich.
Nehme ich.
Ja, also wirklich. Weil also lange, ich glaube, es gab lange, ja, wenig Frauen in der Comedy, war immer ein Problem. Sind ja auch nicht so lustig, war der, die Annahme in den 70ern. Ja, dann ein bisschen, und dann, ja, den konnten, die durften auch mal kommen, aber die mussten schon schön aussehen, das ist wichtig.
Darf ich dir kurz Wort fangen, war eine Annahme in den 70ern?
70ern,
oder ist
fing
das
so an.
Vielleicht noch ein bisschen so.
Jetzt ist es immer noch bei vielen so, aber bei 70ern war das einfach, das war die Annahme.
Okay.
Also ich glaube nicht, dass es bei, denn es gab vielleicht mal dann eine Frau, die durfte auch mal was Lustiges sagen, aber die musste da auch schon, sehr wie ein Mann, ne?
Ja.
Eine von uns.
Ja.
Und das hat sich dann lange nicht geändert. Und jetzt gibt es diese Annahme immer noch, aber ich glaube jetzt nicht mehr ganz so doll.
Mhm.
Und trotzdem, glaube ich, waren die Begebenheiten für Frauen in der Comedy-Szene, die waren immer schon scheiße. Also da wurde lange nicht hingeguckt, da wird auch jetzt immer noch nicht genug hingeguckt. Aber im Backstage zu sein, als Frau in der Comedy, ist auch in den vielen, vielen, vielen Fällen jetzt, während man diesen Podcast hört, heute Abend in der Mixed Show, immer noch scheiße. Es ist immer noch die fucking Hölle. Wie mit.
Was genau passiert da?
Ich kann nur wiedergeben, was ich von verschiedenen Stellen höre, weil ich da selbst nicht bin und weil ich versuche, ein Umfeld zu schaffen, in dem das nicht so ist. Und ich bin nicht der Einzige, ne? Also Stand-Up-Komitee in Hamburg, da wird krass darauf geachtet, dass das da alles gut zugeht. Aber naja, der Grundtenor ist erstmal, ey, du bist erstmal nicht witzig, das ist klar. Du bist erstmal nur scheiße.
Ja.
Wenn du dann irgendwie Erfolg hast, dann ist das deswegen, weil du eine Frau bist. Mhm. Das muss dir von Anfang an klar sein, du bist nicht besser als ich, sondern eigentlich bin ich bin so lustig. Aber weil du Brüste hast, ne, fragen natürlich dich, obwohl du dafür was hast, keine einzige
Quote.
Sekunde hast du das verdient. Die müssen eine Quote erfüllen.
Also
du bist heute Abend sowieso nur hier, weil, oh, jetzt ist man woke, jetzt darf man nicht nur Pimmel auf der Bühne haben. Das ist schon der Anfang. Das ist der Anfang. Ne? Wir machen dann weiter mit sexueller Belästigung, mit nonstop sexistischen Witzen. Wir machen dann weiter mit Übergriffigkeit. Wir machen dann sexuelle Übergriffigkeit, die aber irgendwie dann thematisiert wird und dann, war das vielleicht witzig gemeint? Hm. Ja, aber hast du da nicht vielleicht, kennst du nicht, also wirklich so einen Schritt vor, aber was hattest du an?
Mhm.
Und das ist immer noch gang und gäbe in extrem vielen Umfeldern. Ganz ehrlich, vor allem in Berlin.
Vor allem in der Comedy?
Vor allem in der Berlin. Das ist ja überall noch so.
Ja.
Also es gibt jetzt wenig Berufe, glaube ich, sagen,
das
wo
stimmt,
das nicht
das
so ist.
Das ist absolut recht.
Aber in der Comedy ist das nicht anders. Also es ist jetzt, das ist jetzt nicht einen einzigen Deut besser als irgendwo sonst in der Gesellschaft.
Es gibt nur einen Beruf und das ist die Influencerin, die ist mehr weiblich besetzt. Das sind meistens Frauen erfolgreicher und deswegen wird sie aber auch sehr belächelt.
Ja, und dann gehen wir als Influencerin irgendwo auf ein Event. Hm. Dann gehe ich aber nicht davon aus, dass du gesagt hast, das ist so toll.
Ja.
Sondern, ja, dann wirst du da belächelt und begrapscht.
Ja, genau. Direkt begrapscht.
Ja.
Hier, zack, zack.
Also,
ja.
Das ist nicht anders in der Comedy. Also, es ist eine Lüge, wenn man sich denkt, da hat sich das weiterentwickelt.
Ja, okay. Danke. Dann freue ich mich auf jeden Fall schon mal darauf. Und
es gibt Läden, die machen das besser, ne? Es ist also, es gibt Läden und es gibt auch Comedians, die darauf achten. Und es gibt mittlerweile auch viel Vernetzung innerhalb der Szene, wo Leute aufeinander aufpassen.
Okay,
und
cool.
Wo klar ist, ey, pass auf, wenn dir was passiert, dann kümmern wir uns da irgendwie um dich.
Okay, alles klar. Fand ich eine gute Ansage. Und findest du, man muss auf jeden Fall, also um nochmal zurück zum Comedy zu kommen, muss man Funny Bones haben, um auf der Bühne Stand-up zu machen?
Ah, gute Frage. Ja, du brauchst schon mindestens 30%. Also ein Drittel ist wirklich einfach Talent. Also wenn du kein Talent dafür hast, wenn du keine Funny Bones hast, dann wird das nichts werden. Dann kannst du noch und noch so viel das probieren, dann wirst du daran scheitern.
Müssen wir erklären, was Funny Bones sind?
Funny Bones ist einfach, es gibt einfach Menschen, die sind einfach witzig. Also da merkst du einfach, die sind einfach lustig. Die sagen Sachen und dann ist das einfach witzig.
Okay.
Da gibt es natürlich verschiedene Abstufungen. Und es gibt natürlich, du musst jetzt nicht irgendwie alles, was du sagst, du musst kein Clown sein.
Mhm.
Aber du musst schon ein Gespür haben für, was muss ich denn tun, damit Leute lachen.
Und auch so eine Schnelligkeit?
Nee, nicht mal das. Es muss auch nicht irgendwie spontan sein oder sowas. Aber du musst ein Gefühl dafür haben, wie bringe ich Menschen zum Lachen.
Ach so, die Menschen, wo es so unerwartet kommt.
Du brauchst eine Form von Humor. Irgendeine Form von Humor.
Ja.
Die auch irgendwie andere Leute teilen. Das wäre auch noch ein Ding wohl. Und dann ist es sehr viel Arbeit. Also dann ist es einfach, es ist wirklich viel Arbeit. Das sind dann einfach 60% Arbeit damals gewesen oder jetzt wahrscheinlich immer noch. Und dann hast du, damals brauchtest du so 10% Glück. Jetzt gibt's Internet.
Ja.
Jetzt brauchst du natürlich schon ein bisschen Glück, um irgendwie, ich brauchte weniger Glück, weil das, was wir gemacht haben, wir waren voll wenige Menschen, die Stand-Up gemacht haben. Es gab keine Konkurrenz. Netflix fing gerade an, in Deutschland groß zu werden. Alle haben diesen amerikanischen Stand-Up gesehen. Und dann war ziemlich schnell klar, die Leute wollen das sehen.
Ja.
Das Angebot war von uns sehr klein. Es gab keine Konkurrenz. Es war klar, dass wir alle groß werden damit. Da habe ich nicht eine Sekunde dran gezweifelt.
Okay, cool, mega, freut mich.
Auch bei allen anderen. Also da, und das damals war die, ich glaube, damals war lange die Regel, wenn du gut bist auf der Bühne, dann wirst du da erfolgreich. Das ist jetzt anders. Jetzt gibt es so viele Menschen. Und es gibt, ich habe auch schon Leute gesehen, wo ich denke, oh, das ist wirklich witzig. Aber ich kenne jetzt wirklich drei Comedians, die machen ziemlich genau die gleiche Richtung, aber die sind noch ein bisschen besser.
Okay.
Ich brauche dich nicht. Ja. Niemand braucht dich, leider.
Es gibt aber wenig Eltern, ist mir aufgefallen.
Ja, es gibt noch so ein paar Themen, die man besetzen kann, ja.
Ja.
Also jetzt, was jetzt gerade passiert, dieses Plateau, was jetzt gerade ist, ist, ah, guck mal, also das ist das, was immer passiert. Ne? Es gibt jemanden und dann denkt man, der meist genauso. Und es gibt es Alex Stolt. Alex Stolt ist jetzt mega bekannt. Der macht so One-Liner, also so ein Satz, Witz, ein Satz, Witz.
Der guckt immer so ein bisschen, der guckt einfach so genau. Pokerface.
Wenig Mimik, wenig, geht gar nicht um ihn, ist einfach nur Witze, Witz, 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 Witz. Und deswegen gibt es jetzt 25 weiße Männer, die ungefähr so ähnlich aussehen und sagen, ah, das mache ich jetzt auch. Und dann denke ich, ja, aber also vielleicht ist noch Platz für einen.
Ja.
23 brauchen wir nicht.
Ja.
Deswegen ist es noch am gut, sich so eine Nische zu suchen, so eine Themennische, das gibt es immer noch. Trotzdem ist es, glaube ich, einfach, es ist ein Talent, ein Grundtalent, aber es ist vor allem Arbeit.
Witz wird lustig!
Okay, dann kommen wir noch zu meinem eigenen Bit, beziehungsweise zu meinem eigenen Witz.
Ja, bitte.
Also, ich muss nochmal erklären, weil die Produktion zwingt mich am Ende der Staffel, auf die Bühne zu gehen. Und deswegen habe ich ganz viele verschiedene Gäste zu verschiedenen Themen. Und heute haben wir erstmal grob über Setup geredet und habe drei Ideen aus meiner Notizliste mitgebracht.
Ja, geil.
Die ich aber nur so reinballer.
Nice.
Also erstens, da habe ich schon eine Idee. Und zwar, ich versuche es mal in der Richtung wie vortragen. Und du sagst mir, wie ich das zu einem Bit mache, okay?
Mhm.
Deal. Erstens, ich war 5-mal schwanger und habe nur 2 Kinder bekommen. Pause.
Ja.
Gott sei Dank. Ja?
Ja.
Ich höre hier noch mehr Lachen.
Also, oh, das wird wirklich doll. Da kannst du so viel draus machen. Also ich habe in meinem Kopf, ich habe schon 9 Abzweigungen. Ne? Also allein der Satz, also ich finde das mega lustig. Mhm. Viele aus dem Publikum nicht.
Ja.
Aber also nur das, nur anzufangen mit, oh, ich war 5-mal schwanger. 5-mal und dann aber rüber zu gehen zu, ey Leute, ich habe nur 2 Kinder bekommen, keine Angst, ist kein Lacher für die Leute, weil das einfach nur morbide ist und es geht viel um tote Kinder für die Leute.
Es kann um Fehlgeburten gehen, aber es kann auch um Schwangerschaftsabbrüche gehen. Das ist offen. Es ist offen.
Das ist völlig egal für die Leute, weil, und das ist auch völlig egal, ob das, wo fällt ein Kind? Das ist erstmal, oh, totes Kind, weiß ich, ob ich lachen soll, Deutschland, Hilfe, Hilfe, Hilfe.
Ja.
Und dann gibt es so einen Kern an Leuten, die sich in die Hose pissen werden vor Lachen. Das sind die Leute, die viel Comedy gucken. Das sind alle Comedians im Backstage, die das sehen und denken werden, holy fuck.
Mhm.
Aber ich glaube, es wird wahrscheinlich beim Publikum nicht funktionieren, aber in der Szene sehr. Wenn du die Technik richtig gut beherrschen würdest, dann wäre das schon ein Bit.
Würdest?
Ja, also das ist nicht machbar, dass du die beherrschst. Also, weil die Technik besteht aus Gestik, die Technik besteht aus Mimik, die Technik besteht aus Ausstrahlung und aus Timing.
Ja.
Und das sind die 4 Sachen, die alle Menschen unterschätzen.
Ich brauche eigentlich ein Open Mic für mein erstes Open Mic. Also sowas wie so eine kleine Runde unter Freunden.
Nee, du musst es einfach 5 Jahre machen. Und dann findet man irgendwann die Stimme. Dann ist das, weil das ist, also es sieht alles so einfach aus. Ne? Das ist ja der Job, es sieht so einfach aus. Wenn du es hinter der Kulisse siehst, versteht man das. Also es gibt so, Anna Lucia ist ein krasses Arbeitstier. Anna Lucia kommt auf die Tour und macht am ersten Abend manchmal dann so ein Bit. Und das funktioniert okay, also geht so. Ist so 10 Minuten lang, hat so 6 Lacher, 7 Laute. Und dann ist es völlig in Ordnung. Und dann würden die meisten sagen, ja, ist okay. Und Anna denkt sich, ja gut, dann machen wir das. Dann arbeiten wir jetzt da dran. Und dann macht sie das 10 Abende lang, bis am Ende dieses Bit halb so lang ist. Das sind oder vielleicht 6 Minuten nur noch statt 10. Und du hast da 20 Lacher. Und
in kürzerer Zeit.
Ja. Und es wird nicht viel verändert. Aber was sich verändert über die Zeit, wenn du danach guckst, wenn du zuguckst, ist, man merkt, naja, aber wie bewege ich mich dabei? Was ist mein Standing für die Leute? Wie gucke ich eigentlich? Mhm. Und manchmal gibt es, dass du einen Witz hast und der funktioniert nicht und dann guckst du aber anders.
Mhm.
Riesenlacher.
Mhm.
Dann gibt es Momente, wo ich das mache und denke, habe ich selber nicht verstanden. Ich gebe Witze, die ich erzähle, die nicht funktionieren, die mit der Geste oder mit der Mimik krass funktionieren Und ich verstehe selber nicht, warum das für die Leute jetzt so wichtig ist mit der Mimik. Aber nehme ich, ziehen wir durch.
Okay.
Und Timing bedeutet, dass es manchmal, wenn du einen Satz sagst, nicht witzig ist, wenn du den Satz sogar so sagst, dass du eine so und so lange Pause vor den letzten zwei Wörtern hast, ist witzig. Mhm. Und das ist da recht schwer.
Weil da muss die Pause, da ist Timing ganz wichtig.
Da ist Timing extrem wichtig, da ist Standing extrem wichtig, da ist halt dein Ausdruck und deine Gestik extrem wichtig. Aber wenn man das alles, wenn man das alles gut macht, ja, dann wird das richtig gut funktionieren, der Witz.
Also kann ich den dann sogar verbinden mit einem anschließenden Witz?
Ja.
Okay, dann gehe ich mal in die zweite Skizze, die ich hier noch habe. Weiß die Namen der Kinder meiner Freundinnen und Freunde manchmal nicht. Das ist gar nicht so fertig wie das andere. Also einfach, die Idee ist einfach nur, dass ich die Namen von den Kindern von meinen Freunden und Freundinnen nicht weiß. Ja, das kennst du bestimmt auch.
Ja, kenne ich auch. Ich habe gar kein Namensgedächtnis. Also ich bin wirklich.
Ja.
Also es ist auch richtig unangenehm, weil ich mit vielen Leuten auch 12 Mal sehe.
Ja.
Und es passiert mir jetzt manchmal in der letzten Staffel falsch, aber lustig. Und ich habe mit Phyllis Taschda, ne? Die war insgesamt ich will nicht übertreiben, wahrscheinlich 50 oder 60 Folgen. Ich kenne die, weiß nicht, seit wie vielen Jahren.
Ja.
Manchmal passiert es mir, dass ich diese Show moderiere, sie angucke und sie aufrufen will.
Sie ist da!
Und merke, Phyllis! Also es ist so doll. Es ist zu doll. Ich weiß nicht, was es ist, aber. Nee, aber es ist natürlich erstmal mega lustig. Die Frage, was du draus machst, ne? Also, das ist, kann man erstmal. Also,
wie würdest du denn da jetzt hergehen, wenn du diese Information hast? Wie machst du denn
das? Ich würde es schauspielerisch lösen, weil es gibt ja auch noch verschiedene. Wir haben über so viele Sachen noch gar nicht gesprochen. Also diese Art von Comedy. Du kannst einfach das machen über, du liest deine Witze vor und hast keine Mimik. Mhm. Das ist witzig. Mhm. Andere Leute schauspielern vor allem. Ich schauspieler vor allem gerne. Also so ein bisschen, das ist ein bisschen einfach zu doll, das alles.
Durchgehend?
Naja. Nicht durchgehend, aber schon viel. Mhm. Weil, ja, klar, auf der Bühne ist es durchgehend eine Rolle, die ich spiele, ne? Das bin nicht ich. Aber ab und zu spiele ich auch alberne Rollen. Und ich glaube, wenn du das nachspielst, dass du da mit deiner Freundin stehst und dann irgendwie das Kind nochmal sagt, ja, Mensch, Hannes, und dann. Sebastian, okay, ich weiß ich doch. Hey, Sebastian, du. Und dann später nochmal ihn Manuel nennst oder sowas, dann ist das schon lustig. Mhm. Inhaltlich, weiß ich gar nicht, was man da noch machen könnte, ne? Dass du dir den Namen nicht merken kannst. Ja, oder dass du dir, ein Ausgang wäre zum Beispiel, dass du dir deswegen angewöhnt hast, so dolle Eselsbrücken zu überlegen, damit du den Namen nennen kannst und die aber viel zu doll sind. Dass du irgendwie denkst, so, das weiß ich ja. Ich kenne ja die Freundin seit Jahren und die wollte ja erst das Kind abtreiben, hat es dann aber doch, weil die Mutter sie überredet hat, hat sie das doch bekommen. Sie hat es bekommen, Nils. Nils ist der Junge. Ja, kenne ich doch.
Ja.
So, sowas könntest du machen.
Ja, wo der Witz quasi ist, so das krank lange kann ich mir merken, aber genau, den Namen nicht.
Aber im Nachhinein war es für sie ein Fehler. Felix. Mhm. So nenne ich mir Felix. Mhm. Ja, weiß ich doch, wie der heißt.
Okay,
so, das wäre zum Beispiel eine Idee.
Ja, die nehme ich auch direkt. Einfach genommen. Dann habe ich hier als drittes Ding noch eine Geschichte.
Ja.
Und zwar von mir, aus meiner Vergangenheit. Als ich in der 6. Klasse war, habe ich mir heimlich eine Ratte gekauft. Dafür habe ich mir extra so die Haare hochgesteckt, ich habe mir eine Brille aufgesetzt, ich habe mir hohe Schuhe angezogen und ich habe auf dem Post-it geschrieben, meine Tochter Julia darf eine Ratte kaufen und die Unterschrift meiner Mutter gefälscht. Und ich bin in den Laden rein, habe sie auch einfach sofort bekommen,
das
ohne Probleme.
Ist nicht okay.
Ich war 11, glaube ich, und hatte dann wirklich ganz lange heimlich eine Ratte immer im Ärmel dabei in der Schule. Und die war auch, ich war 11, keine Ahnung, die war in meinem E-Spec vorne drin, auch gerne mal.
Hatte ich
mit
auch.
Stroh.
Ich hatte zwei sogar.
Wirklich?
Ja.
E-Specs oder Ratten?
Ratten.
Ah, wirklich? Und da hatte ich ein bisschen Stroh vorne drin, ein bisschen Loch. Und dann hat sie im Werkunterricht aber 12 Kinder bekommen. Also mein E-Spec, da lief dann so Blut runter.
Ja, okay.
Und, guck mal, er hat sogar gelacht. Obwohl ich noch gar nichts dran gemacht habe.
Ja.
Und da lief Blut runter und dann hat sie die aber zu Hause alle aufgegessen.
Ja.
Kann ich das mit auf die Bühne nehmen? Es ist eine echte Geschichte, die mir passiert.
Ja, das an sich ist noch nicht witzig. Die Geschichte so ist an sich auch nicht witzig.
Ja, also da
aber das ist, also das wäre jetzt quasi der Aufbau für und jetzt käme eine Pointe.
Jetzt, was ich komplett.
Jetzt ist irgendwas so und deswegen, also was hat das, jetzt müsstest du irgendwas finden, was das, also irgendwas Absurdes, was quasi, weswegen du heute in deinem Leben irgendwas machst.
Ja.
Zum Beispiel.
Was habe ich denn deswegen jetzt?
Naja, ich weiß nicht, wie weit du damit gehen möchtest. Ne? Ich weiß auch nicht, also wenn du anfängst mit dem, ey, du hast so jetzt, du warst fünfmal schwanger, du hast nur zwei Kinder bekommen. Mhm. Löst du das auf?
Ja.
Wie löst du das auf? Also sagst du, warum? Also was ist mit den drei Kindern passiert?
Ah, die Ratte war ja schwanger.
Ja, quasi im Grunde genommen.
Das kann man verbinden. Die hat ihre Kinder selber abgetrieben, sie hat gegessen.
So, und dass du irgendwie sagst am Anfang, dass du am Anfang das sagst, dass du hast diese drei Kinder nicht. Und dann, ich weiß nicht, ob du sagst, ob du abgetrieben hast, ob die gestorben sind, weiß ich nicht.
Beides.
Ob du das, beides?
Ja.
Jackpot.
Perfekt.
Jackpot.
Bingo.
Das ist aber alles dabei. Dass wenn du jetzt wirklich lang denkst, ne, und so ganz grob, wenn du das am Anfang hast und dass du dann aber irgendwie mit diesem, du weißt ja auch, Abtreibung, schwieriges Thema für die Leute,
ja.
Hast du dich auch ganz schlecht, fühle ich mich auch ganz schlecht damit. Naja, so, aber ich hatte da, Leute, also ihr nennt sich einfach so, das war jetzt nicht Spaß, sondern es gibt schon tiefere Gründe und es fällt mir schwer, ich möchte darüber reden, aber ich brauche erstmal was anderes. Und dann machst du das andere mit den Kindern. Und dann hast du diese Rattengeschichte und sagst so, und deswegen, dann musst du darauf kommen, dass du deswegen abgetrieben hast.
Oh ja.
Und dann hast du einen 5-Minuten-Bit, in dem du sogar noch einen Callback hast, was die Königsdisziplin ist, ist einen Witz zu erzählen und später, ohne dass das Publikum das kommen sieht, dich auf den Witz zurückbeziehst.
Das ist mir schon öfter aufgefallen, das finde ich sehr schön.
Und das ist schwierig, aber das ist meiner Meinung nach die Königsdisziplin.
Okay, Moritz. Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Und zwar jetzt. Genau jetzt. Es ist Schluss mit lustig.
Schluss mit lustig!
Gar nicht so langsam. Es ist sehr schnell jetzt.
Sehr schnelles, langsames Ende. Vielen Dank, dass du da warst. Ich habe voll viel gelernt. Ich bin gespannt, was ich noch mehr lerne. Ich hatte sehr viele
Learning Alarm.
Und,
nichts im Vergleich zu, was du alles nach der ersten Show lernen wirst, nach dem ersten Auftritt.
Ey, du hast mir so viel Angst gemacht.
Ja, aber ist auch richtig.
Okay.
Ich will auch nicht, dass alle immer glauben, das ist ein einfacher Beruf. Alle können das einfach.
Okay, dann vielen Dank. Tschüss. Sau.
Hey, ich bin's wieder. Also Moritz ist jetzt weg und es war mega lehrreich. Ich habe so viel gelernt, was Stand-Up ist, woher das kommt und Open Mics und ganz viele weirde Begriffe, die ich auf jeden Fall nochmal so ein bisschen in meinen Kopf rein manifestieren muss. Und ich glaube... Also er hat mir ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen, wie es ist. Er hat mir Angst gemacht, aber ich glaube und hoffe, das wird was. Also er hat mir geholfen, muss ich ganz ehrlich... Ah, scheiße, meine Schuhe, ich Idiot. Mensch, wo sind denn meine Schuhe, Leute? Mann. Ach, immer muss man alles selber machen. Okay, also ja. Deswegen, ich melde mich nachher einfach nochmal, okay? Ich bin jetzt aus dem Studio raus. Bis dann.
Funny Bones ist ein Podcast von Mitvergnügen. Host Julia Knörnschild. Produktion Amelie Kern. Redaktion Lina Britt Bajorath. Schnitt und Mix Alex Stößlein. Line Producer Lisa Golinski. Außerdem an diesem Podcast beteiligt sind Nina Vogel, Maxi Stumm, Gissi Winkler, Franzi Malik und Matze Hilscher.